Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Heute habe ich den Max Kölbel da, CEO von Elmeas. Hallo Max, herzlich willkommen und schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen.
Hi Matthias, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Max, bevor wir starten, und das ist eigentlich so inzwischen ein Ritual geworden, lass uns mal ein bisschen noch auf deine Person blicken, bevor wir in eure Lösung reingehen. Gib mal den Zuhörerinnen und Zuhörern ein kurzes Bild. Was muss man über dich wissen, vielleicht auch außerhalb? Was sind so ein bisschen auch deine Hobbys, dass die sich mal so ein Bild zeichnen können, jetzt über die Audiodatei, wenn sie das hören? Wer bist du und was sind deine Hobbys?
Ja, sehr gerne. Ich fange mal einfach zu mir an und so ein bisschen den Werdegang, wie es dann auch ein bisschen so zur Firma gekommen ist. Und dann vielleicht erzähle ich noch ein paar Sachen außerhalb, die ich dazu mache. Also studiert habe ich Computer Science, einmal am King's College in London und dann habe ich an der LSE in London auch ein Master in Management gemacht. Und während der Zeit war immer schon so ein bisschen mein Interesse im Gesundheitsbereich. Das kommt stark einfach daher, dass ein paar Leute in meiner Familie als Ärzte tätig sind. Also ist das sozusagen ein bisschen Alltag gewesen, was in der Praxis, in der Klinik und so passiert. Allerdings muss ich sagen, nach den Studien hat mich wirklich der Finanzbereich sehr stark gereizt. Und ich hatte da das Glück, dass ich direkt nach dem Studium eine Rolle gefunden habe als Founder Associate bei Revolut. Das kann man sich so ein bisschen als eine interne Beratung und gleichzeitig mit der Umsetzung verbunden vorstellen, die direkt mit dem Gründer zusammengearbeitet hat. Also es war gerade kurz davor, wo Revolut in die Growth Stage ging. Und dort sozusagen habe ich, sagen wir mal so, die ersten Erfahrungen im Unternehmen gemacht, was man darauf beachten muss, wenn man wächst, Leute einstellt und so weiter und so fort. Und ich hatte halt die Chance, sozusagen durch jede Abteilung einmal zu gehen. Ironischerweise allerdings nicht durch die Finanzabteilung, aber sozusagen, was wir dann gemacht haben, ist, wir mussten ein bisschen umstellen, wie die Leute arbeiten, haben ein bisschen umstrukturiert, neue Leute eingestellt und dann sozusagen uns wieder ein bisschen von der Abteilung distanziert. Genau, das habe ich 2 Jahre lang gemacht und dann musste ich so ein bisschen feststellen, dass der Finanzbereich vielleicht doch nicht so das ist, wo ich wirklich so einen unendlichen Reiz für verspüre. Es ist interessant und so, aber eigentlich so dieser Reiz, den hatte ich dann nicht mehr. Also habe ich mich erstmal entschieden, dann die Firma zu verlassen. Und ganz ehrlich, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich als nächstes da machen wollte. Und ungefähr 3 Monate später habe ich mit dem Ex-Chief Operating Officer von Revolut gesprochen. Der hatte mich dann dazu verlockt, doch nochmal in den Finanzbereich einzusteigen, weil er hat eine Firma übernommen als Geschäftsführer, welches eine neue Bank war, die aber sehr alt strukturiert war. Und das war halt ein klassisches Transformations-Change-Management-Projekt. Die wollten sozusagen von der alten Art und Weise des Arbeitens in der Bank zu einem Fintech rübersteigen. Da konnte man nicht Nein sagen. Und das hat sozusagen mir dann ungefähr 6 Monate in den Job rein die Tür geöffnet, wieder in den Gesundheitsbereich einzusteigen. Und das war Helmholtz-Institut in Deutschland. Und das war für eine Applikation, die hieß SORMAS, welches letztendlich eingesetzt wurde, um Corona-Fälle in den verschiedenen Gesundheitsämtern zu tracken. Und da kam dann sozusagen so langsam so dieser Reiz wieder vom Gesundheitsbereich. Und dann sah man auch so, wie es eigentlich da mit der Technologie steht, wie die Software da funktioniert. Und da kam sozusagen dann auch immer mehr diese Idee so, das, was Revolut im Finanzbereich gemacht hat, sozusagen alles nochmal neu angefasst, neu bauen mit Technologie, dass man das nicht doch vielleicht im Gesundheitsbereich machen kann. Und so ist ein bisschen so ist die Firma entstanden, sozusagen die Idee der Firma, da einzusteigen. Vielleicht kommen wir später nochmal ein bisschen über die ersten so Jahre der Firma drauf zurück. Ja, und das sozusagen ist jetzt mein Leben jetzt seit 4 Jahren. Vielleicht kurz so außerhalb. Der Job, da ist halt immer viel zu tun. Und außerhalb, ich bin halt sehr sportlich aktiv. Ich spiele, seit ich 10 bin, Basketball und Fußball. Versuche das immer 2-3 Mal die Woche zu spielen. Für mich klappt's gut, ist ein guter Weg, die Balance zu halten. Ja, genau. Das so einmal ganz kurz und knapp, wer ich bin.
Ja, Max, super spannender Werdegang, ne? Kurz und prägnant erklärt. Aber lass mich da noch mal ganz kurz zurückgehen. Jetzt hast du ja klar von Haus aus eben viel mit dem Gesundheitswesen zu tun gehabt, dann eben die Finanzwelt auch mit einem Startup, mit einem Unternehmen, was denke ich auch viele ja kennen inzwischen, ne? Was ja auch eine Marke inzwischen ist. Wenn man da jetzt mal reinguckt, was war aber für dich jetzt, wo du nochmal neu gegründet hast und dann wieder zurück im Healthcare angekommen bist. Was hat dich doch trotz deiner Erfahrung in verschiedenen Ebenen massiv überrascht? Was hättest du vielleicht nicht so erwartet, sowohl mit deinem, ich sage jetzt mal, privaten Background, mit den Ärzten und dem Gesundheitswesen und dem Zugang und mit der Erfahrung aus dem Fintech-Bereich? Was hat dich aber wirklich überrascht? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das hat mich oder uns vor eine riesen Herausforderung gestellt oder gab es das gar nicht?
Ich würde sagen, es waren zwei Dinge. Erstmal so das Grundsätzliche, das glaube ich jeder, der versucht, in den Gesundheitsbereich einzusteigen, auch fühlt, ist einfach, wie schwer es ist, überhaupt reinzukommen und an den Kunden zu kommen. Und an den Kunden zu kommen, dass so dass man am Ende auch an den Patienten kommen kann, sozusagen. Einfach dieser Weg rein war sehr schwierig. Und das andere, was vielleicht eine gute Überleitung ist, ist, das erste Produkt, was wir eigentlich bauen wollten, war eine wissenschaftliche Datenbank sozusagen. Heißt, im Institut haben wir halt viel gesehen, wie sozusagen jede Forschung damit begann, wirklich Wochen und Monate lang Daten erstmal zu sammeln. Und was mich schockiert hat, war halt einfach, wie viel die dafür gezahlt haben. Also 60, 80% des Budgets gehen darauf, die Daten sozusagen zusammen. Und ja, da war halt die Idee, dass man erstmal sozusagen alle Daten sich aus dem Gesundheitswesen zusammenzieht, das dann den Instituten halt anbietet. Aber es ist halt dann auch wieder, das war sozusagen der zweite Punkt, erstmal reinkommen ist schwierig und dann zweitens, wenn man versucht, irgendwie an Daten zu kommen und an viele Daten zu kommen, was wahrscheinlich jedes KI-Unternehmen zurzeit stark spürt, dass das halt sehr, sehr schwierig ist. Und da war es im Finanzbereich auch nicht einfach, aber es war nicht so schwierig wie im Gesundheitsbereich.
Ja, ich glaube, das ist aber ein Thema, du hast gerade angesprochen, das trifft viele und da scheitern viele auch an dem Punkt mit den Anforderungen, beziehungsweise auch mit dieser, ne, also wir sehen es an der EPA, also selbst jetzt so staatlich, sage ich mal, vorgegebene Lösungen funktionieren ja nicht wirklich und werden nicht akzeptiert am Ende des Tages. Ne? Also ja, das ist ein Riesenthema und eigentlich schade, da könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen, was man mit den Daten alles machen könnte. Also man kann es ja immer negativ sehen oder positiv. Ja, was kann ich davon ableiten? Positiv. Klar, ich kann sie auch irgendwo nutzen, negativ. Ja, also von dem her super spannend, aber das ist tatsächlich leider immer wieder oder hören wir immer wieder hier im Podcast. Jetzt hast du gerade die Überleitung ja schon super vorbereitet. Jetzt hattet ihr eine erste Lösung, so wie ich es rausgehört habe, die nicht wirklich funktioniert. So, jetzt gib uns mal einen Einblick, wo steht ihr aktuell und was ist jetzt die aktuelle Lösung? Was ist es denn geworden am Ende des Tages? Und also, ne, was macht ihr mit Elemir? Also, was ist euer Thema? Und dann schauen wir später nochmal ein bisschen tiefer rein, wie diese Lösung eben auch den Gesundheitsmarkt unterstützt und verändern kann.
Ja, also das erste Projekt konnte man sich halt so vorstellen, dass wir sozusagen eine Datenbank kreieren wollten, die auch einfach abrufbar ist für Wissenschaftler. Das haben wir auch zum Teil geschafft, aber halt nur mit öffentlich zugänglichen Daten, wo man auch wieder sagen muss, wie öffentlich zugänglich die dann wirklich und einfach zu kriegen sind, ist eine andere Sache, aber sie waren technisch gesehen öffentlich zugänglich. Und dann fingen wir halt an, so an den Punkt zu kommen, wo wir sagen, ja, wir haben einfach nicht genug Daten, die für die Wissenschaftler halt sozusagen auch in dem Detail wichtig sind. Also man muss wirklich, sagen wir so, Behandlungsepisoden der Patienten gut abrufen können und auch wirklich detailliert sozusagen abrufen können, welche Werte da gemessen worden sind und so weiter. Und dann wurde es uns immer klarer, dass wir sozusagen irgendeine Art klinische Applikation entwickeln müssen. Also irgendwas selber entwickeln müssen, wo wir einen Patientenablauf abbilden können, wo wir auch detailliert die Daten sozusagen reinziehen können. Man kann so ein bisschen die maßlos Pyramide der Datenwissenschaft ein bisschen nehmen. So das Coole, die Spitze der Pyramide, das sind all sozusagen die KI-Anwendungen und all die Auswertung. Aber so eigentlich die Hauptarbeit ist, wie man all die Daten sammelt. Und wir wussten, wir müssen irgendeine klinische Applikation bauen, wo wir auch gut die Daten sammeln können. Und dann stellte sich so für uns die Frage so, ja, in welchem Bereich fangen wir letztendlich an? Fangen wir wie wenn man es sich anschaut, viele im Arztpraxenbereich an oder auch im Privatpraxenbereich, dann hat man zum Beispiel nicht sozusagen die Anbindung an die Gematik und die Telematik sozusagen, die man berücksichtigen muss. Haben wir uns überlegt, wir haben auch MVZs überlegt, aber schlussendlich haben wir gesagt, nee, wenn wir das machen und wenn wir wirklich die Daten richtig strukturiert alle sammeln möchten, dann müssen wir eigentlich im Krankenhaus anfangen. Dann kriegen wir auch all die Fälle durch. Heißt sozusagen, was passiert beim ambulanten Fall, bisschen ähnlich wie zum Beispiel in der Arztpraxis und beim MVZ. Und was passiert beim stationären Fall? Und sozusagen, so fing dann vor ungefähr 2,5 Jahren, würde ich sagen, haben wir wirklich stark darauf gepivotet, dass wir nur uns aufs Krankenhaus konzentrieren und zu sagen, da den Ablauf von Terminbuchung, Ambulanz, Station und dann, um auch dem Kunden einen Wert zu geben, auch die Abrechnung sozusagen. Und jetzt auch im letzten Monat haben wir angefangen, auch zum Beispiel Prüfungen des MDK sozusagen, dass man die einfach vorbereiten kann, mit reinzuziehen. Und da sind wir jetzt sozusagen gelandet, dass wir halt letztendlich ein Krankenhausinformationssystem bauen. Und was wir halt versuchen, ist, dass ja, der Nutzer, der sieht sozusagen diese Plattform, die kann man sich vorstellen wie ein Workflow, der einmal den Patienten durch jede Station nimmt, der dazu getrimmt ist, für die Anmeldung genauso wie für den Assistenz- oder den Chefarzt sozusagen alle Daten zu erfassen. Und dahinter bauen wir sozusagen unsere Plattform. Heißt, dort bauen wir dann sozusagen Terminologie-Server, letztendlich, wie wir schnell Codierungen abrufen können für ICD, OPS oder auch Integrationsmanager für die Geräte sozusagen vor Ort. Genau. Und jetzt sind wir sozusagen einfach nur voll darauf konzentriert, das nächste KISS zu werden.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also zusammengefasst, ihr baut ein neues, also ein KISS in neu, fangt nochmal, so wie du es vorhin ja eingangs gesagt hast, auch bei Revolut an, nochmal komplett alles neu zu denken. Ne? Jetzt ist es natürlich so, in dem KISS-Markt, in dem KISS-Umfeld, würde ich jetzt mal behaupten, ist es ja schon auch schwierig. Du hast gesetzte jahrelange Player drin, die da Marktführer sind. Jetzt kommt ihr und baut es komplett neu. Wenn du jetzt vor einem Klinikdirektor sitzt oder irgendjemand, der da entscheidet, über so ein KISS-System neu einzuführen. Wie pitchst du dann und sagst, okay, also das ist der USP und das ist der Benefit gegenüber der, ich sage jetzt mal, seit 10, 15 Jahren vorherrschenden KISS-Software?
Ja, ich versuche mir die Leute erst abzuholen, einen Punkt von was ist der Origin sozusagen von dem alten KISS? Und das ist letztendlich ein Abrechnungssystem gewesen für stationäre Fälle und dann wurden sozusagen immer mehr Funktionen obendrauf gebaut. Die Ärzte und das Personal, was eigentlich den Patienten behandelt, wurde immer als letztes berücksichtigt. Und ich glaube, viele Klinikdirektoren wissen das, was hauptsächlich in ihren Kliniken Patientenakten auf Papier geführt werden und die dann in irgendeiner Art und Weise eingescannt werden, sozusagen, dass es viel redundante und wiederholte Arbeit gibt. Ich nehme immer so gerne das Beispiel von der Anästhesie, die wir beobachtet haben, wo wir beobachten konnten, dass bevor ein Patient sozusagen in die OP geht, stationär aufgenommen wird und in die OP geht, werden 5-mal separat Allergien abgefragt. Und wenn man sich dann anschaut, hat man 5 verschiedene Versionen von Allergien des Patienten vorliegen. Und wir versuchen halt einfach für die Nutzer das sozusagen zentriert zu bauen, sodass wirklich es keine Doppeleingaben gibt. Also wenn man einmal Allergien rein eingibt, dann sieht man die Allergien an jeder Stufe, die man braucht durchs Krankenhaus. Und es wird halt nicht diese Vierfach-, Fünffacharbeit gemacht. Und das sozusagen kommt immer darauf an, mit wem man da jetzt auch ganz ehrlich gesagt spricht. Der Klinikdirektor hat ein anderes Interesse als zum Beispiel der Leiter der IT in dem Sinne und auch der Chefarzt. Aber letztendlich für den Klinikdirektor weniger Kosten, mehr Effizienz durch das Personal, das dort ist. Für den Leiter der IT, wir sind cloud-basiert, heißt lokal muss da nicht viel gemacht werden. Beste Beispiel ist normalerweise Updates. Da wird das System für einen halben Tag einfach abgestellt, während es geupdatet wird. Bei uns ist das alles sehr einfach, wird nachts innerhalb von 5 Minuten gemacht. Und für den Chefarzt gibt es halt einfach Transparenz und dass er sozusagen den Klinikalltag strukturiert gestalten kann in dem Sinne. Und sicher gehen kann, dass die Infos, die er braucht, wenn er zum Beispiel operiert, dass die auch alle durchgeführt worden sind und ihm vorliegen. und er nicht nochmal rückwirkend in die Akte schauen muss und sehen muss, sagen wir so, an welchem Arm muss ich eigentlich operieren in dem Sinne, was häufiger vorkommt, als man denkt.
Ja, absolut. Lass uns vielleicht da noch mal kurz reingehen, weil ich finde das super spannend, weil bisher ist es ja manchmal so, dass manche Systeme oder manche IT-Lösungen ja nur stationsbasiert sind, nicht wirklich zusammengeführt werden oder mit Papier. Es findet ja ein hoher auch Verlust statt von Informationen zum Patienten. Wenn man jetzt mal so diese Patientenreise im Krankenhaus einkommt, das heißt, spielen wir das mal durch, der kommt jetzt über Notfall, kommt der rein in die Notaufnahme, dann wird er bei euch entsprechend getrackt, wird schon untersucht, Vitalwerte, alles, was dazugehört, dann wird er weitergeführt. Das heißt, da habt ihr nachher dann auch verschiedene Rollen für verschiedene Bereiche wahrscheinlich gebaut, so dass dann eben, ne, in der Notaufnahme sieht er das, der nachgelagerte Arzt sieht im Endeffekt die Daten. Das heißt, so greift immer der jeweilige betroffene Mitarbeiter, nenne ich es mal, der den Patienten betreut oder operieren muss oder wie auch immer, nur auf die Daten zu, die für ihn wirklich relevant sind und muss auch nicht wirklich tief suchen gehen oder die Papierakten wälzen oder Arztbriefe lesen, richtig?
Korrekt. Genauso ist es. Das ist halt das, was wir auch sozusagen, ich sag mal, stark, also auch mein Co-Gründer Ali, der auch bei Revolut gearbeitet hat, der unser CTO ist und auch schon mal im Krankenhaus ein System entwickelt hat und an die Leute gebracht hat. Wir versuchen halt wirklich für jede Rolle ganz genau herauszufinden, so was sind die wichtigen Infos, die die sehen müssen. Und unser Ziel ist es halt einfach sicherzugehen, dass ich mache das nochmal noch simpler. Wenn ich an der Anmeldung sitze, den Terminkalender verwalte, ich schaue auf unser System und ich weiß, was zu tun ist. Wenn ich in der Ambulanz sitze, der Assistenzarzt bin, ich weiß, das ist meine Liste an Patienten, die ich anschauen muss. Wenn ich da in die Akte reingehe bei uns, sehe ich die Infos, die ich sehen will. Oder kann mir auch selber zuschneiden, welche Infos ich eigentlich sehen will, welche, wo habe ich mehr Interesse dran, je nachdem, was der Arzt an dem Tag auch für Funktionen macht, interessiert er sich für andere Sachen. Und das wäre halt super sozusagen endnutzerorientiert arbeiten.
Hat vielleicht auch den Vorteil, manchmal man weiß dann auch, wo der gerade der Patient ist, in welcher Station, oder? Nein, aber das ist jetzt so.
Das ist gar nicht.
Also
Das
nur so sind auch schon mal Patienten irgendwo im Gang gestanden und verloren gegangen, ne? Also
ist auch ein Problem, das ist gar nicht so einfach zu
ja.
lösen, auch mit. Also es gibt da so viele In-House-Tracking-Varianten. Aber es passiert schon häufiger, dass ein Patient irgendwo hingeschickt wird, vergessen wird oder einfach sich kurz was zu essen holen wollte, weil er so lange am Warten ist und dann weiß man nicht, wo er ist.
Wo er ist, genau. Genau. Also auch das, ne, so ein bisschen ein Tracking. Nee, Spaß beiseite, aber fällt mir gerade ein, weil da hängt ja ganz viel dran. Jetzt sind wir ja so ich sage jetzt mal, im Akut oder im Patienten, in der Patienten-Journey drin gewesen. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, das KISS-System geht ja weiter. Das heißt, also Patient ist auf Station, ist alles soweit in Ordnung. Das heißt, hinten raus in der Verwaltung, da kommt dann alles schon so vorgefertigt raus, dass es, wie du gesagt hast, mit der ICD-Schlüsselung, mit der Kodierung, mit der Abrechnung alles automatisiert wird, so dass im Endeffekt für den Patienten der Vorgang abgerechnet wird, abgeschlossen wird, wenn er das Haus verlassen hat, bis hin zu, weiß ich nicht, wie weit greift ihr auch andere Themen auf, wie Logistiklösung, also auch gerade so Thema Bettenmanagement ist ja immer so ein Thema für die Hausverwaltung oder jetzt gerade auch Essen ist so ein Thema, wo du gesagt, also, ne, ist es, ich gerade was Essen holen, aber wie viel Essen brauche ich? Läuft das auch alles da drüber und ist das alles denkbar? Wo steht ihr da?
Ja, also die Grenze kann ich eigentlich genau da ziehen bei der Essensverwaltung. Also wir machen
Okay.
noch das Bettenmanagement. Wir sind jetzt auch mehr und mehr mit der Pflege sozusagen aktiv, welche ich fast schon manchmal als so eine separate Funktion im Krankenhaus sehe, weil auch mit Pflegebudgets und sowas das sozusagen ökonomisch so behandelt wird. Aber genau sozusagen unsere nächsten Schritte sind sozusagen das Essen, auch ein bisschen in die Logistik reinzugehen. Zum Beispiel auch, obwohl wir das eigentlich schon können, wir können die Daten rausziehen, wie viele OPs wurden gemacht, wie viele Medikamente wurden sozusagen dadurch benutzt, wie viel Auflegermaterial wurde benutzt und sowas, dass man sozusagen so ein bisschen sehen kann, wie ist gerade der Lagerstand. Aber das sind so jetzt gerade eher so die nächsten Projekte, die wir
Okay,
angehen,
okay.
in das, sagen wir so, Catering und das Logistik.
Ja, wobei das auch ein Riesenthema ist, ne? Also Logistik ist ja eine eigene Welt im Krankenhaus und na, wenn da jeder für sich fröhlich nachbestellt, dann gehen ja auch Gelder verloren, wenn irgendwo auf Station X noch 10.000 vorrätig sind und Station Y braucht noch was, ja. Also Ich glaube, das ist gar nicht so ohne das ganze Thema. Wird ein bisschen belächelt, aber ist ja wie eine eigene Stadt am Ende des Tages, sagt man immer, so eine Klinik. Genau.
Ja.
Na, jetzt lass uns doch mal reingucken in die KISS-Lösung, weil, also verstanden, der komplett neue Ansatz. Wenn ihr jetzt euch nochmal so ein bisschen jetzt die aktuelle Landschaft im KISS-Markt anguckt, gibt es daneben, was du beschrieben hast, gibt es noch weitere Unterscheidungsmerkmale, wie zum Beispiel, dass ihr offen seid für andere eben Lösungen, zum Beispiel aus dem Bereich Logistik, weil man hört ja immer wieder von Startups, Innovationen, die ins Krankenhaus rein möchten, auch mit einem KISS-System agieren können. Diese Schnittstellen-Thematik, klar, es gibt so API-Schnittstellen und so, aber was man immer so hört, ist ja, große KISS-Hersteller machen das ja lieber selber und lassen das nur mit sehr schwerfällig zu, solche Schnittstellen aufzumachen. Wie steht ihr dazu, zu dem Thema?
Grundsätzlich sind wir relativ offen, sozusagen, auch mit anderen, sagen wir so, Startups oder anderen Firmen sozusagen uns zu integrieren. Und in manchen Aspekten kann ich auch ganz transparent sagen, eine Logistiklösung ist nicht so einfach zu bauen, wie es sich anhört. Und die Materialwirtschaft dahinter, die Nachbestellung, die dadurch passieren können und so weiter und so fort. Deswegen, wir sind da eigentlich relativ offen und wir können eigentlich integrieren, wie wir wollen. Vielleicht, wenn ich so ein bisschen in den Markt schaue, ja, also ich nenne sie jetzt mal die alten eingesessenen Player wie SAP, Medico, T-Systems und so weiter. Ich meine, SAP geht jetzt aus dem Markt raus in den nächsten ein, zwei Jahren sozusagen. Ich muss auch immer so sagen, also wir haben auch uns überlegt, sozusagen als Insellösung einmal reinzugehen. In dem Sinne. Aber das Problem ist wirklich, Insellösungen sind extrem komplex zu managen. Und die Integration ist nicht nur, sagen wir so, die eine Integration, die eine Schnittstelle, sondern fürs Krankenhaus oder wer auch immer in der IT die Daten verwaltet, muss er auch sicher gehen, dass wenn ich mit dem integriere und die Daten, die da drin stehen, sollten gleich sein mit anderen Daten im System, kriege ich sozusagen ein Master Data Management Problem auf, welches wieder Komplexitäten öffnen. Und deswegen, so das Krankenhaus als Gesamt muss man wirklich sehen, das ist schon so seine eigene Welt. Da werden viele Funktionen, von denen man gar nicht rechnet, sind irgendwie verbunden mit etwas. Vielleicht hatten wir, ich hab, wir haben eine Geschichte von einem Krankenhaus, wo wir waren. Da hatten wir erfahren sozusagen, dass ein Kalender, der für die Ressourcen benutzt wird, für Station, dass da noch fünf andere Abteilungen dran hingen, die auch, wo keiner genau wusste, dass die da dran hingen. Und deswegen, es ist immer so schwierig, so eine Insellösung ist wirklich, da muss man stark Due Diligence machen, wie das irgendwie miteinander verbunden ist. Vor allen Dingen, weil das über die Jahre viele Prozesse auch neu draufgelegt worden sind und so weiter.
Aber das hast du vorhin, glaube ich, schon in einem Nebensatz oder so Zwischensatz erwähnt. Das heißt, ihr habt schon auch in einer sehr engen Abstimmung, teilweise auch mit vor Ort Prozesse mit begleitet, Wege mit begleitet, habt euch das, also habt nicht einfach nur programmiert, sondern ihr habt euch das von innen angeschaut, ihr habt euch die entsprechenden Personen dazu geholt, um das so zu entwickeln, dass es am Ende des Tages ja auch die Sinnhaftigkeit hat, also neben der Dokumentation, dass ja die Pflegekräfte, die Ärzte entlastet werden. Also da habt ihr auch schon viel Zeit investiert, in dem Bereich mitzulaufen, um eine Akzeptanz und ein Verständnis zu haben.
Genau. Und das ist auch sowas, das war prägend, wie Revolut jedes Problem im Bankenbereich angegangen ist. Also wirklich gar nicht so genau geschaut, was es alles für Lösungen gibt, sondern immer erst das Problem richtig verstehen. Weil auf jedes Problem, was man jemandem geben kann, kann jeder irgendeine Lösung schneller finden. Aber ob es eigentlich das richtige Problem ist, was man löst, oder das Problem, was man löst, ausgelöst wird durch eine andere Lösung, die ein anderes Problem versucht zu lösen, dadurch entstehen halt starke Ineffizienzen in der Firma. Und das haben wir halt genauso ins Krankenhaus auch mit reingenommen. Also die ersten 6, 8 Monate waren eigentlich hauptsächlich vor Ort mit den Leuten sozusagen alle Pfade, die ein Patient durchgehen kann, einmal anzuschauen. Und unsere erste Mitarbeiterin, die wirklich Vollzeit dabei war, war eine Produktdesignerin, die halt auch mitgegangen ist, um wirklich den Benutzer zu verstehen, also nicht den einen, sondern die verschiedenen Benutzergruppen zu verstehen. Aber da hört es auch nicht auf. Also wir machen immer noch jedes Mal, wenn wir jetzt ein Update drauf tun, versuchen wir immer mit den Leuten sehr, sehr eng in Kontakt zu sein. Wir sind über WhatsApp mit denen verbunden. Die können uns jederzeit anschreiben, was wir auch wollen, um zu verstehen, was für Feedback haben die. Und genau, wir versuchen halt immer vielleicht alle 2, 3 Monate in jeder Klinik einmal vor Ort zu sein, sehen, was geht, was nicht geht, wo wir noch verbessern können. Also eines der wichtigsten Dinge ist, dass wir sozusagen immer Product First denken. Also das Produkt muss für den Endnutzer stimmen. Und das ist so unsere, sagen wir so, unsere Kernkultur, würde ich sagen, im Unternehmen. Wirklich, der Nutzer ist der Kunde und das ist das Wichtigste.
Genau, dann kriegt er auch die Akzeptanz nah hin. Aber da vielleicht nochmal nachgefragt, ist mir jetzt gerade so, wo du die Antwort gegeben hast, noch ein Szenario eingefallen. Hast du das auch oder habt ihr das auch erlebt, dass ihr ins Krankenhaus gekommen seid, habt das begleitet? Und aufgrund dieser, also da werden ja auch Prozesse von euch mehr oder weniger beleuchtet, ne? Gab es dann auch schon mal Kliniken, die dann gesagt haben, okay, also danke für den Hinweis, an dem Punkt müssten wir tatsächlich den Prozess neu denken. Gab es das auch?
Das gab es vor allem am Anfang. Ja, also wir haben sozusagen uns angeschaut, also ganz am Anfang haben wir uns angeschaut und gesagt so, ja, wir verstehen jetzt, was ihr sozusagen in der Klinik lösen wollt. Also wenn ein Patient durch einen einfachen diagnostischen Pfad geht, dass sozusagen über Besuchsplan geht, dass wir wissen, ihr braucht das und das und das. Das Problem war, dass wir das zu einfach sozusagen gemacht haben, dass man dann von der menschlichen Seite im Krankenhaus her gesagt hat so, oh, wie kann das denn so einfach sein? Und das andere, was wir sozusagen erlebt haben, ist halt das einfach und das ist nicht den Mitarbeitern irgendwie verschuldet in keinster Art und Weise, aber man muss halt sehen, dass über die Jahre sind da wirklich Prozesse über Prozesse über Prozesse. Dann sind Sachen wie neue Regulations reingekommen sozusagen, wo man bestimmte Sachen sozusagen notieren muss. Ich gehe gerne nochmal das Pflegebudget an, wie das sozusagen Veränderungen verursacht hat. Und dann waren die Leute halt auch ein bisschen verunsichert, dass es so einfach gehen kann. Und was wir uns dann sozusagen mehr und mehr überlegt haben, war, dass wir pro sozusagen Funktion, die wir zum Beispiel im Kalender oder in der Ambulanz oder Station haben, ein bisschen mehr sozusagen ändern können und eine Variabilität, eine Flexibilität anbieten, dass man kann noch genauso fast arbeiten, wie man möchte, aber wir haben auch die Funktion, dass sozusagen man sehr, sehr viel effizienter arbeiten kann. Und wir haben so ein bisschen versucht halt, ja, es ist halt immer so ein bisschen eine Unterhaltung, die man haben muss. Aber was wir eigentlich bemerkt haben, ist, wenn wir so ein bisschen Distanz nehmen, dann machen die Leute das auch von selber einfach. Aber die brauchen vielleicht ein bisschen Zeit, um einfach sich dran zu gewöhnen. Aber ja, das hatten wir auf jeden Fall. Am Anfang
Okay.
vor allem.
Okay, also so ein bisschen Unternehmensberatung war der auch noch am Rande.
Ja.
Genau. Wenn man jetzt nochmal zurückgeht auf den Klinikdirektor, um da den Kreis so ein bisschen zu schließen, du hast dem Klinikdirektor das gepitcht, der nimmt die Lösung, setzt die um. Am Ende geht es ja auch darum, da geht es ja nachher wieder um Return of Invest, um Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Wie bildet ihr das ab? Über ein Dashboard, wie reportet ihr das, so dass ihr dann auch wirklich nachweisen könnt oder nachgewiesen wird, dass es alles effizienter ist? Gibt es da irgendwie so eine Benchmark, wie gesagt, oder ein Dashboard oder wie regelt ihr das?
Ja, also bevor ich da ein bisschen genauer drauf eingehe, also unser Ziel ist es halt 10-mal effizienter und 10-mal günstiger zu sein als
Okay.
jeder andere. Aber wie wir das genau zeigen, ist halt etwas, was wir können, weil wir halt sozusagen diese Daten so detailliert aufnehmen, ist halt Analyse-Dashboards. Also eine Sache, die wir vor allem für Chefärzte machen, die aber für den Klinikdirektor sehr interessant sind, ist, wir versuchen halt vor allem für die Leute, die viel zu tun haben, halt Dashboards zu kreieren, wo man auf einen Blick sehen kann, wie viele Termine sind heute drin, wie viele Leute sind gerade in der Ambulanz, wie viele sind auf Station und sozusagen auch über die Zeit sozusagen hinweg. Also wie hat sich das in den letzten Monaten verbessert? Und da konnten wir sozusagen in unserer ersten Klinik konnten wir wirklich so zeigen, dass wir ja zwischen 30 und 60% Zeitersparnis haben, je nachdem, wie man das anschaut, also 30% bei der Dokumentation und bei manchen Sachen wie ambulanten OPs konnten wir wirklich extrem die Zeit verringern. Durch verschiedene Dinge wie einfach das man nicht sich darauf konzentrieren musste, wie die Papierakte von einem Ort zum nächsten gehen sollte, welches auch
Genau.
wieder nicht zu unterschätzen ist, wie schwierig
Ja.
das ist, selbst das zu organisieren, dass man einfach genau sieht, wo ist der Patient gerade. Und so konnten wir halt die Wartezeiten reduzieren. Das schlägt sich halt gut aus für den Klinikdirektor, schlägt sich aber auch sehr gut aus für die Patienten, die jetzt bei einer ambulanten OP, die wir sehen konnten, da haben die Patienten zum Teil 3, 4 Stunden in der Klinik verbracht. Dann hatten wir ein Zwischenergebnis, dass wir es irgendwie auf 1,5 bis 1 Stunde gebracht haben. Und jetzt haben wir ein paar, die gehen innerhalb von 45 Minuten in die Klinik rein, kriegen die ambulante OP mit all der Diagnostik vor und danach und können dann danach gehen, auch mit Arztbrief direkt nach Hause.
Ja. Also Ziel, wir halten fest, 10 mal 10, ne? Also oder
Genau.
10 und 10, 10 mal schneller und 10 mal günstiger, halten wir mal fest, so als Benchmark im Vergleich zu den anderen Kiss-Herstellern. Wenn man jetzt mal schaut, seit ihr am Markt seid, neben wahrscheinlich der ersten Klinik, die ihr gewonnen habt als Kunden, was sind noch so Erfolge, wo du sagst, da sind wir jetzt als Team stolz drauf?
Ich würde sagen, vor allem vom Teamaspekt her, dass wir alle so lange zusammen durchgehalten haben. Ich glaube, wenn man so ein Startup gründet, dann ist oft so zu sagen die Erwartung, dass man sehr schnell viele schnelle Erfolge hat. Und wenn man im B2C-Bereich ist, dann kann man da auch so ein bisschen drauf streben, dass man sozusagen, ja, dass man schnell sozusagen mehr Kunden gewinnt mit einer einfachen Lösung, die ein bisschen anders ist, ein bisschen Disruption kreiert. Im B2B-Bereich ist es aber echt brutal, sage ich einfach mal so. Und vor allen Dingen, das Krankenhaus ist sehr, also gibt es halt sehr viele Nutzer.
Ich wollte gerade sagen, ne, Krankenhaus ist oder Healthcare ist ja generell ein anderer Sales-Zyklus dahinter, ne, wie in anderen Branchen.
Anderer Zyklus dahinter, genau. Und man bringt auch viel mehr so Transformation, also neue Prozesse, neue Arten zu arbeiten mit. Also, dass wir erstmal so als Team so lange durchgehalten haben, das ist für mich schon ein Erfolg an sich. Wenn ich mal sowas ganz Konkretes nehme, ist es, glaube ich, bei uns die Abrechnung, die so das Extremste auf beiden Seiten, auf der Produktseite und auf der menschlichen Seite vor Ort sozusagen mitgebracht hat. Also normalerweise funktioniert eine Abrechnung im Krankenhaus oft so, der Medizincontroller kriegt eine große Patientenakte vorgelegt, hat vielleicht einen Raum voller Patientenakten auf Papier und muss dann sozusagen da durchgehen und sehen, wie wird der Patient abgerechnet. Das natürlich für die Person ist es so, sie muss erstmal alle Infos sammeln, verarbeiten, dann sozusagen die Rechnungen, den Grouper benutzen, also für die stationären Abrechnungen machen und so weiter. Und wir haben das halt alles so ein bisschen komplett umgedreht, weil diese Papierakte, wo sie durchgehen müssen, die brauchten sie nicht mehr. Also sie haben direkt alle Infos sozusagen. Und da hatten wir vielleicht, also erstmal ein Abrechnungsmodul bauen, ist ziemlich schwierig. Und vor allen Dingen im deutschen Gesundheitsbereich muss man sehr viel beachten, welches unsere Ingenieure auch ordentlich auf Trab gehalten hat, letzten Sommer. Und manche Sachen muss man immer sagen, es ist nicht schwarz und weiß, es ist einfach eine Grauzone. Es gibt viele Ausnahmefälle und so weiter. Also das war echt schwierig auf der Produktseite. Und dann sozusagen das den Endnutzern nahezubringen, das war auch dann sozusagen dieses völlig die Welt einmal umgedreht sozusagen. Eine völlig andere Art zu arbeiten in dem Sinne. Sie haben immer noch die Rechnungen geschrieben und die Infos zusammengezogen, aber die lagen halt jetzt schon alle parat sozusagen und vorbereitet, wie sie das wollten. Und da vielleicht, das war für uns ein großer Erfolg. Da haben wir aber wirklich, das war so das Extremste, wo wir einmal alles auf den Kopf gedreht haben mit der Lösung. Ja, das würde ich so sagen. Das sind so die beiden Sachen. Aber Teamzusammenhalt und das Abrechnungsprodukt, was wir dann über die Runden gekriegt haben.
Okay, wunderbar. Ich habe da gerade so ein Bild im Kopf, ne, wenn jemand so da mit der Abrechnung im Aktenkeller sitzt und Papierakten hat, den habt ihr jetzt ins Homeoffice verfrachtet, ne? So, um das mal vielleicht so darzustellen, er kann jetzt von zu Hause die Abrechnung machen. Und vielleicht ein wichtiger Punkt, weiß ich nicht, ob das auch mit reinspielt, ob ihr das auch tracken könnt. Aber jetzt sagen wir mal so, klar, wenn da Papierakten sind, dann muss ich durchlesen, gibt es natürlich auch mal sicherlich die Möglichkeit, dass was übersehen wird. Klar, bei der Erfassung kann auch was vergessen werden, aber ich würde mal behaupten, die Qualität der Abrechnungen hat nochmal ein anderes Level und vielleicht dadurch auch nochmal ein bisschen mehr Geld im einen oder anderen Fall in die Kassen der Krankenhäuser gespült.
Dazu kann ich nichts sagen. Wir geben nur das Tool
Okay, gut.
sozusagen.
Aber wäre mal spannend zu wissen. Also, wie gesagt, geht gar nicht darum, sondern ich glaube einfach, die Fehlerquellen werden ja ein Stück weit ausgemerzt. Na, Fehler gibt es immer und kann immer was schieflaufen. Aber wenn du so in Papierakten sägst und musst da eben Papierakten wälzen und vergisst irgendwo mal Ziffern mit einzutragen, dann geht es ja weiter. Du hast ja gesagt, das ist so komplex. Dann auf einmal steht jemand auf der Matte und bezweifelt die Abrechnung, weil sie nicht wieder plausibel ist aufgrund der ICDs und so weiter. Und schon hast du wieder Nacharbeit und. Also da ist ja ein Rattenschwanz mit verbunden. Ne?
Ja,
Genau.
ich würde es vielleicht so, also was wir geschafft haben, ist halt, weil wir darauf aus sind, dass wir wirklich alle Informationen über den Patienten sozusagen an irgendeiner Stelle aufnehmen. Und das machen wir sozusagen in Form von Leistungen in dem Sinne, die am Patienten erbracht werden, dass dadurch die Abrechnung auch wirklich das reflektiert, was am Patienten passiert ist. Und bei uns kann man ganz genau sehen, wer hat zum Beispiel eine bestimmte Leistung, also eine bestimmte Diagnostik gemacht. Und es gibt eine viel höhere Nachvollziehbarkeit, wie sehr sich das für die Krankenhäuser rentiert. Das ist auch
Müsste noch mal
deren Seite.
rausfinden. Ja, aber ihr schafft auch Rechtssicherheit durch die Dokumentation, ne? Ist auch klar. Also liegen viele Vorteile auf der Hand am Ende des Tages. Habt schon viel erreicht. Wenn man jetzt den Blick von jetzt vielleicht der Vergangenheit und aktuell so ein bisschen nach vorne schweifen lässt, du hast vorhin auch schon mal so auch ein, zwei kleine Themen angesprochen. Was sind so die nächsten Meilensteine, die ihr euch gesetzt habt, die nächsten Entwicklungsschritte? Kannst du darüber sprechen und schon mal was verraten?
Ja, klar. Also es kommt auch wieder so immer schön zu sehen, dass das Team so lange zusammengehalten hat. Ich meine, jetzt haben wir es geschafft, im Krankenhaus sozusagen uns, ich sag mal so, mit dem System gut zu etablieren. Jetzt ist natürlich für uns so das Thema über diese direkten Anbindungen an die KBV und auch an die Gematik. Das sind so jetzt gerade so, worauf das Team sich am meisten konzentriert, ist, dass wir halt all diese Funktionen mit einbauen. Ich möchte nicht genau darauf aus, aber ich meine, es sind öffentliche Quellen dazu, wie im Krankenhaus eigentlich mit so Sachen umgegangen wird. Teilweise gar nicht, wenn man ehrlich ist in manchen Sachen. Aber das ist jetzt gerade so unser erstes, also das nächste Ziel ist wirklich die Zertifizierungen dafür zu kriegen, dass wir halt sozusagen ein alleiniges Primärsystem sind und nicht jetzt sozusagen neben dem alten KISS noch sozusagen parallel laufen.
Okay. Und wenn man euch oder dich fragen würde, wo möchtest du in 5 Jahren mit der Firma stehen oder wo wollt ihr als Team stehen?
Also wir haben jetzt, genau, also unser erstes Ziel war es, wie am Anfang erwähnt, diesen klinischen Ablauf hinzukriegen im Krankenhaus. Und wir haben das halt so konzipiert, dass wir halt sehr einfach sozusagen in eine Arztpraxis oder auch in MVZ gehen können, weil wir fast alle Prozesse, die es dort gibt im Krankenhaus in einer Art und Weise, in der einen oder anderen Art und Weise schon abgedeckt hatten. Und so das Ziel ist es jetzt, sozusagen ein bisschen darüber hinaus zu wachsen. Also es ist einmal Arztpraxen, MVZs anzugehen. Und dann in 5 Jahren würden wir halt gerne auch sozusagen eine Patienten-App haben, auch ein Arztportal sozusagen, dass sich der Facharzt oder der Hausarzt sozusagen sich die Resultate vom Krankenhaus anschauen kann, wenn der Patient das auch möchte. Und dass wir sozusagen auch in mehreren Ländern aktiv sind. Genau, das ist so wirklich so, dass wir jetzt über das Krankenhaus in den nächsten 5 Jahren richtig hinauswachsen, in den verschiedenen Teilen im Gesundheitsbereich aktiv sind. Und dass wir es auch irgendwie alles vernetzen können, in dem Sinne, ist so wirklich das Ziel.
Okay, wunderbar. Wir sind persönlich gestartet mit deiner Geschichte rein, wie die Gründung zustande kam, mit deinen beruflichen Stationen. Wir enden, die letzten Fragen im Podcast sind auch wieder persönlicher Natur. Deswegen ganz kurz 2 Fragen an dich mit 2 kurzen Antworten. Was ist das Erste, was du machst, um gesund in den Tag zu starten bei dem stressigen Alltag?
Also erstmal, ich versuche immer auf 8 Stunden Schlaf irgendwie zu kommen. Aber das Erste, was ich mache, wenn ich aus dem Bett steige, ist zur Kaffeemaschine zu laufen. Und dann halt, um den gesunden Start zu fördern, habe ich für mich selber entdeckt, ich gucke nicht aufs Handy, wenn ich nicht muss, sondern ich konzentriere mich darauf, mich auf den Tag vorzubereiten, ins Büro zu fahren und dann dort sozusagen erst richtig anzufangen. Ja, das würde ich sagen, Kaffeemaschine und einen ruhigen Morgen versuchen zu haben, bevor die Arbeit beginnt.
Bevor alles über dich reinbricht. Okay, wunderbar. Und die zweite Frage ist, Gerade im Gesundheitsbereich gibt es ja immer so diese Gesundheitsmythen, und wir geben ja immer unseren Gästen die Chance, mit solchen Mythen aufzuräumen. Jetzt ist die Frage, gibt es einen Gesundheitsmythos, wo du sagst, ja, der wird mal Zeit, ihn aufs Tablett zu heben und hier auszuräumen. Hast du was?
Also wirklich, wie es die Gesundheit von der Person betrifft, da habe ich nicht wirklich etwas, aber so ein Gesundheitsmythos, der vielleicht ein bisschen mehr so jetzt auch öffentlich wird und die Probleme damit ist halt einfach, was die künstliche Intelligenz, was für mich als Informatiker eher zurzeit einfach Algorithmen sind, dass ja, das auf der technischen Seite alles ziemlich cool ist und auch gut funktionieren kann. Aber dass man da nicht unterschätzen sollte, was für einen Effekt das auf Leute hat und dass es gegebenenfalls in manchen Bereichen gar nicht so gewollt ist. Also wenn ich so nehme, ein Assistenzarzt ist technisch gesehen in einer Art Ausbildung zu einem Facharzt, wenn er möchte. Und durch Wiederholung und mehrere Fälle sehen, verschiedene Fälle sehen, da durchgehen. Das ist Teil seiner Ausbildung. Wenn man jetzt KI benutzt, um Diagnostik zu vereinfachen für Assistenzärzte, hat man auch schon gesehen in Studien, ich erinnere mich jetzt aber leider nicht an den Namen, dass sozusagen es Ärzte auch verunsichern kann und das Leben sogar ineffizienter machen kann für Ärzte. Und dass man da bei der KI halt so ein bisschen aufpassen sollte, würde ich nur sagen.
Okay, halt mal fest, das ist ein wichtiges Thema. Ja, Max, wir sind schon am Ende des Gesprächs. Ich sag erstmal an der Stelle schon mal vielen Dank. Wir werden natürlich die Reise mal beobachten, wie es mit euch weitergeht und ob ihr dann der nächste große KISS-Magnet seid im Krankenhausmarkt. Zum Schluss noch die Frage, wo kann man dich, euch am besten erreichen, und vor allem, wer darf und soll, wenn er die Episode hört, sich bei euch melden? Bei dir melden. Entschuldigung.
Gerne. Am besten sich auf unserer Website erkundigen, elmeas.com. Dort sind auch Kontaktdaten dort. Und das kann eigentlich jeder wirklich sich bei uns melden. Natürlich sind wir super interessiert an Ärzten, Klinikdirektoren und so von der wirtschaftlichen Seite her gesehen. Aber nein, wir sind eigentlich interessiert, mit jedem irgendwie in Kontakt zu kommen dort. Und wenn die auch gute Ideen haben zur Integration und sowas, gerne jeder.
Okay, wunderbar. Wir packen nochmal LinkedIn-Profil und die Homepage in die Shownotes von der Episode. Ich sage vielen lieben Dank für das spannende Gespräch. KISS-System neu gedacht, also ganz anderer Ansatz, super spannend. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht, die Reise, wo wir landen, wenn wir vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal sprechen, was sich dann entwickelt hat. Also wie gesagt, ich sage danke für deine Zeit. Ja, und freue mich dann aufs zweite Gespräch nochmal nächste Woche. Hören wir uns ja nochmal. Und ja, danke. Bis dahin alles Gute, Max. Danke.